Ja, über Abnehmspritzen haben wir ja schon öfter gesprochen. Die sind ja auch schon seit einer Weile für bestimmte Patientinnen und Patienten zugelassen.
Genau, aber jetzt geht eine Abnehmtablette hier in Deutschland an den Start. Und darum geht's heute hier bei uns.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Ich bin Sarah Brückner.
Und ich bin Claudia Neumeier. Und wir sprechen als erstes über sogenannte GLP-1-Rezeptor-Antagonisten. Sperriges Wort. Im Wesentlichen sind das Wirkstoffe, die zum Beispiel in den Spritzen von Wegovy oder Ozempic drin sind.
Und hier in Deutschland kommt so ein GLP-1-Medikament jetzt als Tablettenform in die Apotheken vom dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk. Deutschland ist damit das erste EU-Land, wo es die Tabletten gibt. Drin ist Semaglutid. Das gehört zu dieser GLP-1-Gruppe. Und das wirkt so, dass es dem Gehirn signalisiert, dass schon gegessen wurde. Dadurch bekommt man ein Sättigungsgefühl.
Außerdem bleibt die Nahrung länger im Magen. Die Patienten, die essen insgesamt weniger und nehmen ab. Studien haben gezeigt, dass Teilnehmende durch Semaglutid im Schnitt zwischen 11% und 17% abnehmen.
Und laut einer Expertin von der Berliner Charité sind die Effekte aufs Gewicht von Tabletten und Spritzen vergleichbar. Aber die Spritze muss man nur einmal pro Woche bekommen. Die Tabletten werden jeden Morgen genommen.
Jetzt ist es so, dass nicht einfach jeder das Mittel bekommen kann. Es braucht ein Rezept vom Arzt und zugelassen sind die Tabletten für Menschen mit Adipositas oder Übergewicht, die mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung haben. Die Kosten übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen nicht.
Und was man auch noch dazu sagen sollte, es kann Nebenwirkungen geben, unter anderem Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung. Außerdem sagen Fachleute, das Medikament alleine reicht nicht, um das Gewicht dauerhaft zu halten. Es braucht am besten eine Kombi mit gesunder Ernährung und Bewegung.
Dann schauen wir nach Australien. Da haben früher tasmanische Tiger oder auch Beutelwölfe gelebt. Die waren die größten räuberisch lebenden Beuteltiere auf dem Kontinent, wurden von uns Menschen aber ausgerottet.
Ja, die Art wurde in Australien lange gejagt, weil die Menschen sie als Raubtier gesehen haben, das Schafe und andere Nutztiere tötet. Das war aber vielleicht zu Unrecht.
Genau, das sagt ein australisches Forschungsteam in Nature Communications. Das Team hat sich Schädelpräparate von tasmanischen Tigern genauer angeschaut und die passen irgendwie nicht so richtig zu dem Image.
Ja, denn laut den Forschenden hatten tasmanische Tiger sehr große Schädel mit einem langen, hohen Oberkiefer und einer keulenartigen Schnauze. Und der Kopf war im Schnitt etwa so groß wie der von einem Wolf, obwohl die Beutelwölfe nur etwa halb so schwer wurden.
Das Team meint, große Beute, also so ein Schaf, was sich auch noch wehrt, festzuhalten, das wäre für den tasmanischen Tiger sehr schwer gewesen. Die Forschenden gehen deswegen eher davon aus, dass die Beutelwölfe kleine bis mittelgroße Beute fangen konnten, so in Kaninchengröße, mit schnellen, kräftigen Schnappern.
Heißt, ihren Ruf als Räuber, die Menschen, die Nutztiere wegfressen, hatten sie also vermutlich zu Unrecht. Der letzte tasmanische Tiger ist übrigens in den 1930ern im Zoo gestorben. Die Sturzflut im Himalaya in der letzten Woche. Da gibt es inzwischen mehr als 1000 bestätigte Todesopfer. Und die wurde durch einen gigantischen Eis- und Felsabbruch ausgelöst. Da sind sich Forschende inzwischen sicher. Und jetzt ist die Frage, wäre sowas auch in den Alpen möglich?
Forschende aus Deutschland und der Schweiz sagen prinzipiell ja. Große Berg- und Gletscherstürze kann es in allen hochalpinen Regionen geben. Und sie sind in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, sagt der Leiter der Arbeitsgruppe Naturgefahren an der Uni Potsdam. Das zeigen zum Beispiel geologische Ablagerungen.
Ja, vielleicht erinnert ihr euch an den Gletscherabbruch in Blatten in der Schweiz letztes Jahr im Mai. Der war von der Dynamik her vergleichbar mit dem im Himalaya, laut einem Forscher von der Uni Freiburg. Aber bei der Katastrophe in Nepal ging wohl ein etwa 10-mal größeres Volumen ab.
Ein Forscher von der Uni Innsbruck sagt außerdem, dass die Höhenunterschiede im Himalaya extremer sind als in den Alpen. Die Täler sind länger und tiefer. Dadurch konnte sich die Sturzflut in Nepal stärker auftürmen.
Eine Entwarnung geben die Forschenden trotzdem nicht, denn auch so ein Ereignis mit weniger Wucht könnte in den Alpentälern verheerende Folgen haben. Die sind ja oft auch dicht besiedelt. Deswegen sind vor allem Frühwarnsysteme wichtig, mit denen Felshänge und Gletscher überwacht werden.
So eine richtig gute Schokolade, die schmeckt manchmal nicht nur nach Schokolade, sondern da sind Aromen drin von Kaffee oder sowas holzig-erdiges.
Vielleicht auch was Käsiges?
Nee, das stelle ich mir nicht so geil vor.
Ja, es kann aber schon mal vorkommen. Da spricht man dann von Fehlnoten. Ein Forschungsteam vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München hat jetzt rausgefunden, was da oft das Problem ist, nämlich Überfermentation.
Weil um Schokolade zu machen, da werden Kakaofrüchte nach der Ernte fermentiert. Das heißt, Bakterien und Pilze zersetzen die Kakaobohnen und stellen dabei bestimmte chemische Verbindungen her. Und die prägen dann den Schokoladengeschmack.
Aber manchmal entstehen dabei auch Aromen, die man da eigentlich nicht drin haben will. Rauchige Noten zum Beispiel oder eben käsige. Und um rauszufinden, wo das herkommt, hat das Forschungsteam Kakaoproben aus verschiedenen Ländern analysiert, in verschiedenen Fermentationsstufen.
In den überfermentierten Proben war unter anderem besonders viel von bestimmten Carbonsäuren drin. Die können dazu führen, dass das Aroma auch an Käse, Schweiß oder Erbrochenes erinnert.
Ja, toll. Ne? Das Team hat aber auch eine Idee, wie man die Fermentation besser überwachen könnte. Der pH-Wert vom Kakaobohnenfruchtfleisch, der wurde deutlich höher, sobald die richtige Fermentationsdauer erreicht war. Es wurde also weniger sauer. Und das könnte man einfach mit einem pH-Teststreifen messen und so den richtigen Schlusspunkt für die Fermentation abpassen und dann eben ungewollte Aromen in der Schokolade verhindern.
Aber ganz ehrlich, also je mehr ich drüber nachdenke, desto eher kann ich es mir doch irgendwie vorstellen, dass Schokolade und Käse Aromen gut zusammenpassen könnten. Mhm. Also vielleicht so eine gefüllte Schokolade mit Frischkäse drin oder zu einer Käseplatte mal eine dunkle Schokolade reichen?
Ja, also jeder und jede, wie es mag. Ich bleibe auf jeden Fall bei der Vollmilch mit Haselnüssen drin.
Ja, ich experimentiere vielleicht mal ein bisschen rum, wenn mir langweilig ist. Morgen gibt es hier auf jeden Fall wieder 4 neue Wissensnachrichten für euch.
Bis dann.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.